NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
But the big thing is, you know, I'll just tell you, the big thing is, it's real simple, what gets me going.
Was mich antreibt, wie jeder Mensch, mag ich keine Lügen.
I don't like lies.
Sagt Seymour Hersh, der in einem halben Jahrhundert als Reporter eine ganze Serie an Skandalen und Verbrechen aufdeckte, angefangen mit dem Vietnamkrieg bis zum Folterskandal von Abu Ghraib im Irak. In dieser Sendung porträtieren wir den unbequemen Journalisten, der in einer Woche 80 wird. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem stellen wir Natascha Wodin vor, die soeben den Leipziger Buchpreis bekam für ein Buch, in dem sie die Geschichte ihrer Mutter erzählt, einer Zwangsarbeiterin in Hitlerdeutschland. Unser Schwerpunkt heute führt aber zurück in den Ersten Weltkrieg. Zum einen beleuchten wir eine fast unglaubliche Geschichte vor 100 Jahren, wie nämlich die deutsche Regierung damals Lenin nach Russland schleuste, um dort die Revolution anzufachen. Zum anderen geht es um die damaligen Kriegsanleihen, die für Millionen Deutsche eine finanzielle Katastrophe bedeuteten. Wir beginnen mit Wladimir Iljitsch Lenins Zugfahrt in die Revolution, quer durch Deutschland, ja sogar mit freundlicher Unterstützung aus Berlin. Um das zu verstehen, muss man sich ins Jahr 1917 zurückversetzen, mitten in den Ersten Weltkrieg. Das Deutsche Reich kämpfte zu dieser Zeit nicht nur an der Westfront, auf den Schlachtfeldern in Frankreich, sondern auch im Osten gegen Russland. Dort war zwar, wir hatten das Thema in der vorigen Sendung, der Zar im Frühjahr 1917 gestürzt worden, aber auch die neue Regierung führte den Krieg weiter. Daher die, wie soll man sagen, perfide Überlegung in Berlin: Wie wäre es, wenn wir diesen sozusagen arbeitslosen Revolutionär Lenin aus seinem Exil in der Schweiz nach Russland brächten, quasi als Unruhestifter, der dafür sorgt, dass der Kriegsgegner geschwächt wird? Zumal Lenin selbst geradezu darauf brannte, wieder in der Heimat aktiv zu werden.
Sie können sich vorstellen, welche Qual es für uns alle ist, in einer Zeit wie dieser hier festzusitzen. Wir müssen irgendwie aufbrechen, und wenn es durch die Hölle ist,
klagte Wladimir Iljitsch Lenin im März 1917 in einem Brief an einen Weggefährten in Schweden. Denn er musste, wie er schrieb, die Dinge aus der Ferne beobachten. Die Dinge, das war die kurz zuvor in Russland ausgebrochene Februarrevolution. Hungersnöte und der zermürbende Krieg hatten zu Massenprotesten und schließlich zur Abdankung des Zaren geführt. Lenin, führendes Mitglied der radikalsozialistischen Bolschewiki, lebte jedoch seit Jahren notgedrungen fernab vom Geschehen im Züricher Exil. Um sich an die Spitze der Bewegung zu setzen, wollte er unverzüglich zurück in die Heimat, und sei es durch die Hölle. Der Berliner Osteuropa-Historiker Jörg Babarowski.
Lenin selber suchte nach Wegen, nach Russland zurückzukehren, und zwar auf schnellstem Wege. Und die Deutschen hatten schon seit einem Jahr versucht, Revolutionäre zu finden, die sie einsetzen könnten, um Russland zu destabilisieren.
Das Kalkül war, durch die Unterstützung extremistischer Elemente, wie es in Berlin hieß, Russland ins Chaos zu stürzen. Lenin kam daher wie gerufen, denn unter den radikalen Sozialisten war er der Einzige, der für ein sofortiges Ende des Krieges eintrat und dafür auch eine Niederlage in Kauf nahm. Die deutsche Seite hatte also ein Interesse daran, ihn umgehend in seine Heimat zu befördern.
Die oberste Heeresleitung wollte unbedingt Russland aus dem Kriegsgeschehen herausbrechen, weil der obersten Heeresleitung klar war, dass der Krieg an der Westfront entschieden werden würde. Und sie hatten ein feines Gespür dafür, dass Lenin die richtige Figur dafür sein könnte.
Aus Sicht der Bolschewiki erschien eine Rückkehr über deutsches Gebiet jedoch höchst problematisch, denn schließlich war Deutschland Kriegsgegner. Und der russische Außenminister hatte gedroht, jeden Exilanten, der mit deutscher Hilfe heimkehre, an der Grenze verhaften zu lassen. Die Aktion musste also verdeckt eingefädelt werden. Dazu stellten zunächst zwei Mittelsmänner geheime Kontakte zwischen den Emigranten und der Reichsregierung her. Die Verhandlungen der Emissäre verliefen erfolgversprechend, sodass der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Arthur Zimmermann, am 23. März an die oberste Heeresleitung telegrafieren konnte:
Da wir Interesse daran haben, dass Einfluss des radikalen Flügels in Russland Oberhand gewinnt, scheint eventuelle Durchreiseerlaubnis durch Deutschland angezeigt.
Die oberste Heeresleitung erhob keine Bedenken. Doch Lenin selber reagierte zunächst skeptisch.
Erstmal sollte das keine große Publizität haben und zweitens sollte nicht der Eindruck erweckt werden, dass Lenin auf Geheiß der deutschen Regierung über deutsches Territorium, über Feindterritorium nach Russland fährt. Er bestand ja darauf, dass der Waggon plombiert wurde, um dann sagen zu können, dass er sich nicht auf deutschem Boden, sondern auf extraterritorialem Gebiet befand. Es gab im Inneren des Waggons eine Markierung für die deutschen Begleitpersonen, die diese Markierung nicht übertreten durften, weil man vermeiden wollte, dass Lenin sich mit deutschen Offizieren zeigte.
Ganz dem proletarischen Ethos verpflichtet, bestanden die Russen darauf, nur in Abteilen zweiter und dritter Klasse zu reisen. Am 9. April 1917, einem Ostermontag, versammelten sich schließlich über 30 Personen am Züricher Bahnhof. Neben Lenin und seiner Frau Nadeschda Krupskaja, seine Geliebte Inessa Amant sowie die führenden Bolschewiki Karl Radek und Grigori Sinowjew, die später den stalinschen Säuberungen zum Opfer fielen. Zur Reisegruppe gehörten auch einige verdiente Genossen, von Lenin despektierlich als rückgratlose Tollpatsche und alte Narren bezeichnet. An der Grenze in Schaffhausen musste die Gesellschaft in einen deutschen Zug umsteigen. Die Fahrt verlief ohne größere Zwischenfälle, aber unter skurrilen Begleitumständen.
Lenin, der ja ein Asket war und nicht rauchte und nicht trank, untersagte im Waggon das Rauchen für alle, die mit ihm fuhren. Und er führte dann ein Kartensystem ein, weil auf der Toilette geraucht wurde. Und diejenigen, die zur Toilette wollten, die Toilette nicht benutzen konnten, weil dort andere rauchten.
Lenins Lösung, Toilettenbenutzer mit Passierscheinen erster und Raucher nur mit nachrangigen Scheinen zweiter Klasse auszustatten, lobte sein Parteifreund Karl Radek als organisatorische Parteiarbeit. Mit deutschem Geleitschutz, aber ohne Kontakt zur Bevölkerung, passierten die Russen am 10. April Stuttgart, Frankfurt am Main und Berlin, bevor sie am folgenden Tag Sassnitz auf Rügen erreichten und dann über Schweden und Finnland weiterfuhren Richtung Heimat.
Man hat Lenin wie einen Pestbazillus in einem plombierten Waggon von der Schweiz nach Russland befördert,
kommentierte später Winston Churchill die Zugfahrt durch Deutschland. In der Hauptstadt Petrograd, dem heutigen St. Petersburg, bereiteten Sympathisanten Lenin am 16. April einen begeisterten Empfang.
Er hat gleich nach seiner Ankunft erklärt, dass die provisorische Regierung gestürzt werden müsse und dass an ihrer Stelle die Herrschaft der Räte treten müsse. Das hat überhaupt niemand ernst genommen und er ist in der eigenen Partei im April 1917 niedergestimmt worden. Aber Lenin war ein kompromissloser Fanatiker, der von seinem Plan überhaupt nicht abließ und der dann mit der Verschärfung der sozialen Lage, der Verschlechterung der Bedingungen an der Front, dann bekam, was er wollte.
Lenins Kampfgefährte Leo Trotzki, er wurde 1940 im Auftrag Stalins im mexikanischen Exil ermordet, stellte dazu fest:
Als Lenin nach Russland zurückkehrte, begann die Revolution.
Mit freundlicher Hilfe aus Berlin. Denn die deutsche Regierung hatte Lenin nicht nur direkt zum Brennpunkt des Geschehens befördert, sondern unterstützte ihn weiterhin.
Im Auswärtigen Amt hat man unmittelbar nach Lenins Ankunft, hat man dann noch einmal Geld bewilligt für Propagandazwecke. Und auf dem Vermerk, dem Bewilligungsvermerk steht: Lenin eingetroffen, arbeitet nach Plan, nämlich Destruktion zu üben.
Die revolutionären Geister, die die Reichsregierung gerufen hatte, wurde sie aber nicht mehr los. Denn Lenin, ein Mann der Tat, leitete ein neues Kapitel der russischen Geschichte ein, das die Welt erschütterte. Der Historiker Jörg Babarowski.
Ohne Lenin hätte es keine Oktoberrevolution gegeben. Aber es gibt eben Situationen, in denen bestimmte Menschen etwas vorantreiben können, was andere nicht vorangetrieben hätten. Lenin wollte auf die Geschichte nicht warten.
Ein Beitrag von Otto Langes. In Bezug auf den Weltkrieg übrigens ging die deutsche Rechnung auf. Schon im folgenden Frühjahr schloss das revolutionäre Russland einen Separatfrieden mit dem Deutschen Reich, nur konnte auch das die deutsche Niederlage nicht mehr abwenden. Wir bleiben in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Über diesen Krieg wurde 2014 zum 100. Jahrestag des Kriegsbeginns viel geschrieben, seitdem gibt es bei diesem Thema eine gewisse Ermattung. Dabei werden dann wichtige Aspekte übersehen. Dieser Krieg hatte eben nicht nur einen Anfang, sondern er ging über Jahre weiter und er hat die deutsche Gesellschaft umgewälzt. Ein Aspekt dabei war auch ein finanzielles Desaster für Millionen Deutsche.
Als vermeintlich gute Patrioten hatten sie ihr Erspartes freigebig und gutgläubig für die nationale Sache hingegeben, als sogenannte Kriegsanleihen, mit der Hoffnung auf den Sieg und eine gute Rendite. Aus dem Sieg wurde bekanntlich nichts und das Geld war weg. Davon war natürlich noch keine Rede, als Kaiser Wilhelm zu Beginn des Krieges zu seinem Volk sprach.
Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.
Doch, Krieg führen ist teuer. Waffen, Munition, die Ausrüstung und Verpflegung von Soldaten, all das kostet Geld, viel Geld sogar. Und je länger der Krieg dauert, desto schwieriger wird es für den Staat, die dafür notwendigen finanziellen Mittel aufzubringen. Die Reichsregierung hätte natürlich die Steuern erhöhen können, um sich das Geld dafür zu besorgen. Doch das war damals kompliziert, weil das Reich keine Steuerhoheit besaß, erklärt der Frankfurter Historiker Werner Plumpe.
Das hätte also zunächst die Verfassung ändern müssen, wenn man dort umfangreiche, wirklich wirksame Steuern hätte einführen wollen, vor allen Dingen Einkommenssteuern und Ähnliches. Das war also sehr schwierig von der Verfassung her.
Viel einfacher und vor allem wirkungsvoller war es, sich das Geld direkt bei den Bürgern zu leihen. Die Regierung gab Kriegsanleihen heraus.
Auf diese Weise war man dazu in der Lage, das Geld sehr schnell zu beschaffen. Und da man in der ersten Zeit des Krieges davon ausging, dass man den Krieg wohl gewinnen würde, hatte man überdies im Kopf, dass im Zweifelsfall ein Teil der Kriegskosten dann auf die Kriegsgegner abgewälzt werden könnte.
Die Rückzahlung von Anleiheschulden schien also kein Problem zu sein. Und so warb der damalige Präsident der Reichsbank, Rudolf Hafenstein, voller Überzeugung.
Und darum, meine Herren, wie unser Kaiser in Riga seinen Truppen zurief, frisch an den Feind, mit fröhlichem Herzen und eisernem Willen zum Siege über alle Feinde Deutschlands, so mag es auch für unsere siebente Kriegsanleihe gelten, mit fröhlichem Herzen und eisernem Willen, helft kämpfen und siegen, zeichnet Kriegsanleihe.
Es wurde an das vaterländische Gefühl appelliert, das war in allen kriegsführenden Staaten ganz ähnlich, dass man eben erreichen musste, dass die Gesellschaft bereit ist, ihre Ressourcen für die Kriegsführung zur Verfügung zu stellen. Und insofern hat der Erste Weltkrieg ja auch eine ganz besondere Ausprägung als erster großer, auch nach innen gerichteter Propagandakrieg gehabt, weil man eben erreichen musste, dass die Menschen dazu bereit waren, Blut und Geld und ich weiß nicht was zu geben, um diesen Krieg zu gewinnen.
Die Rechnung ging auf, so Historiker Plumpe. Arbeiter, Bauern, Angestellte, vor allem das vermögende Bürgertum, sie alle liehen dem Deutschen Reich Geld. Der Schriftsteller Thomas Mann ging sogar so weit, sein Sommerhaus in Bad Tölz zu verkaufen. Und er war keineswegs der Einzige, der sich so großzügig zeigte.
Es haben auch viele große Unternehmen diese Anleihen gekauft. Die waren ja fest verzinst und galten, solange die Aussichten auf einen Erfolg im Krieg da waren, ja als sichere Anlage. Überdies empfand gerade das Bürgertum sich als dem Kaiserhaus und dem Deutschen Reich von 1914 sehr nahestehend. Das war in jeder Hinsicht, könnte man sagen, eine positive patriotische Beziehung. Und insofern glaubte man auch in der Pflicht zu sein, wenn man schon nicht an der Front war, dann eben materielle Opfer zu bringen.
Immerhin, rund 60% der Kriegskosten konnten auf diese Art und Weise finanziert werden. Doch dann, im November 1918, der Krieg war verloren, der Kaiser im Exil. Häuser, Höfe und Fabriken waren vielerorts dem Erdboden gleichgemacht. Von einem funktionierenden Wirtschaftsleben konnte keine Rede mehr sein. Einige wenige nutzten die Gelegenheit und stießen ihre Kriegsanleihen frühzeitig ab, um beispielsweise hohe Steuerschulden damit zu tilgen. Aber die meisten Menschen hielten nach dem Krieg nur noch wertloses Papier in Händen.
Getroffen wurde im Wesentlichen das vaterlandstreue Bürgertum,
glaubt der Historiker Werner Plumpe. Die Menschen hatten alles verloren. Ihr Geld, ihre Ideale, das, wofür sie gekämpft hatten. Als Reichskanzler Gustav Stresemann ein paar Jahre nach Kriegsende, 1926, den Friedensnobelpreis bekam, da formulierte er es in seiner Rede vor den Festgästen so.
Dieser schwerste Verlust bestand meiner Auffassung nach darin, dass jene geistige und gewerbliche Mittelschicht, die traditionsgemäß Trägerin des Staatsgedankens war, ihre völlige Hingabe an den Staat im Kriege mit der völligen Aufgabe ihres Vermögens bezahlte, Wie weit die Staatsräson dazu befugt war, dieses Opfer von einer ganzen Generation zu fordern, dieses Opfer, das darin bestand, dass das vom Staate ausgegebene Geld wertlos und nicht wieder ersetzt wurde, darüber ist der Streit der Geister bis heute nicht zum Abschluss gekommen.
Die Politiker der Weimarer Republik übernahmen das Erbe des verlorenen Krieges, die ungeheure Schuldenlast, die Pflicht, die hohen Reparationsleistungen zu bezahlen. Letztendlich sind sie daran zerbrochen. Damals wurde der Boden für das bereitet, was später als Drittes Reich in die Geschichtsbücher eingehen sollte.
Kriegsanleihen als finanzielle Katastrophe. Soweit ein Rückblick von Claudia Wehrle auf ein Kapitel Alltagsgeschichte vor 100 Jahren. NDR-Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Natascha Wodin bekam vor einer Woche den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik. Aber auch die Belletristik, die sogenannte schöne Literatur, transportiert manchmal die volle Härte der Geschichte. So auch hier. Denn Natascha Wodin erzählt eine, sogar ihr selbst zunächst unbekannte, Geschichte. Es ist die Geschichte ihrer eigenen Mutter, die im Zweiten Weltkrieg als Zwangsarbeiterin aus der Ukraine nach Deutschland kam.
Die deutsche Zivilbevölkerung hat das einfach so hingenommen. Plötzlich waren sie da, die sogenannten Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen. Ja, auch Frauen, teilweise sehr junge Frauen. Mädchen noch, die in Rüstungsfabriken, in der Landwirtschaft und in kinderreichen Familien während des Krieges dringend gebraucht wurden. Über dieses Kapitel deutscher Geschichte ist in der Vergangenheit oft nur beiläufig berichtet worden. Es tauchte als Anhängsel des Holocaust auf, schreibt Natascha Wodin in ihrem Buch »Sie kam aus Mariupol«. Dementsprechend mager seien auch ihre Kenntnisse gewesen. Die längste Zeit ihres Lebens habe sie nicht einmal gewusst, dass sie die Tochter von Zwangsarbeitern ist.
Wenn ich autobiografisch geschrieben habe, habe ich eigentlich meine Autobiografie nicht gekannt. Ich habe sie mehr fantasiert als rekonstruiert.
Geboren wurde Natascha Wodin 7 Monate nach Kriegsende im Dezember 1945. Das Buch über ihre Mutter verdankt sich einem glücklichen Zufall.
Ich wollte eine kleine Erzählung über meine Mutter schreiben, so an historischen Fakten entlang, wie das Leben ausgesehen haben könnte. Und in dem Zusammenhang habe ich so aus einer Laune heraus den Namen meiner Mutter ins russische Internet eingetippt und war dann sehr erstaunt, als ich ein Resultat bekam. Zuerst dachte ich, na, das ist bestimmt nur eine Namensschwester. Wie sollte meine Mutter, die vor 60 Jahren in Deutschland gestorben ist, eine junge, bedeutungslose Frau, wie sollte die ins russische Internet kommen?
Weil Jewgenia, wie sie hieß, aus einer prominenten Familie in Mariupol stammte. Natascha Wodin hatte das Glück, auf einen russischen Hobbygenealogen zu stoßen, der ihr binnen kurzer Zeit den Stammbaum ihrer Familie lieferte. Wie ein Puzzle fügten sich die spärlichen Erinnerungen an die Mutter mit den Informationen des Familienforschers zu einem Bild zusammen, das ihr Aufschluss gab über das Mädchen und die junge Frau, die sie vor ihrer Verschleppung nach Deutschland vielleicht gewesen war.
Meine Mutter war die Tochter einer Italienerin. Die Italiener sind im 18., 19. Jahrhundert in die Ukraine eingewandert und sind dort zum größten Teil reich geworden durch den Export von Weizen, von Wein und von Kohlen aus dem Donbass. Und der Großvater meiner Mutter, der italienische Großvater, der hat eben diese Kohle exportiert und ist offenbar ein sehr, sehr reicher Mann gewesen. Und der andere Großvater meiner Mutter war ein Bolschewik der ersten Stunde sozusagen. Der wurde noch unter dem Zaren für 20 Jahre nach Sibirien verbannt. Der stammte aus dem ukrainisch-baltischen Adel. Und der hat dann seltsamerweise, was mir meine Recherche auch nicht erklärt hat, diese steinreiche italienische Kaufmannstochter geheiratet.
Bis zur Revolution ging es der Familie glänzend, aber dann war Schluss mit dem schönen, sorglosen Leben. Die Reichen wurden enteignet und der Adel verlor seine Privilegien. Jewgenias ältere Schwester Lydia kam ins Gefängnis und wurde nach Sibirien verbannt. Jahrzehnte später nahm Natascha Wodin dort Kontakt mit einem Cousin auf.
Und genau in dem Moment, als ich bei den Leuten auftauchte, fand man auf einem alten Schrank unter Lagen von Staub die Tagebücher der Schwester meiner Mutter, das mir die Lebenswelt gezeigt hat. Also nicht so viel von meiner Mutter leider selbst, aber ihre Umgebung konnte ich sehen, aus den allernächsten Augen sozusagen.
Unter welchen Umständen ihre Mutter dann später als Zwangsarbeiterin nach Deutschland kam und vorher heiratete, konnte Natascha Wudi nicht eindeutig feststellen. Sicher ist nur, dass die deutsche Wehrmacht 1941 Mariupol besetzte und bald darauf ukrainische Arbeitskräfte anzuwerben begann, indem man ihnen das Blaue vom Himmel versprach. Essen, Wohnung und gute Bezahlung. Hat sie sich freiwillig gemeldet oder wurde sie gezwungen? Vermutlich war es die Wahl zwischen Pest und Cholera, so Natascha Wudin. Jedenfalls erreichten sie und ihr Mann im Mai 1944 Leipzig, wo sie beim Flick-Konzern in einem Montagewerk für Kriegsflugzeuge bis zur Erschöpfung arbeiten mussten. Rund 20.000 Lager hat es in Deutschland damals gegeben, in denen man die Zwangsarbeiter wie Nutztiere hielt. Die Slawen galten als besonders robust. Die Eltern überlebten das Lager und blieben auch nach dem Krieg in Deutschland.
Die Sowjetbürger wurden ja zwangsrepatriiert und die galten, als sie zurückkamen, alle als Kollaborateure. Viele kamen in den Gulag, manche wurden erschossen. Der größte Teil von ihnen lebte am Rand der Gesellschaft. Die haben nie eine Arbeit gekriegt, durften nie studieren oder sich sonst irgendwie in die Gesellschaft integrieren. Die mussten immer ein Hungerleben fristen und die durften sich nicht mucksen. Also wenn die aufgefallen wären, hätte man sie womöglich erschossen.
Die Eltern hausten mit anderen Displaced Persons unter primitivsten Bedingungen in einem Schuppen. Wie viele andere hofften sie auf ein Visum für die USA. Doch vergeblich. 1952 bekam die Familie endlich in der Nähe von Nürnberg eine Wohnung in einer kleinen Siedlung für heimatlose Ausländer, wie sie nun hießen. In diesem Ghetto am Rande der Stadt wuchs Natascha Wudin als Außenseiterin auf. In das Buch fließen auch Kindheitserinnerungen ein. Szenen einer unglücklichen Ehe entstanden aus einer Notgemeinschaft im Krieg. Der Vater, sehr viel älter als die Mutter, war bald überfordert an der Seite seiner immer depressiver werdenden Frau, die ihrer verlorenen Familie nachtrauerte, sich einsam und heimatlos fühlte und es nicht schaffte, den Alltag mit zwei Kindern zu meistern. 1952 war noch eine weitere Tochter zur Welt gekommen. 4 Jahre später nahm sich die Mutter das Leben. Natascha Wudin gelingt es, ihre spärlichen Erinnerungen mit den Ergebnissen ihrer dokumentarischen Recherche so zu verknüpfen, dass eine anschauliche Lebensskizze entsteht.
Heide Soltau über Natascha Wodins Buch »Sie kam aus Mariupol«, erschienen bei Rowohlt. Seymour Hersh sei ein Sisyphus der Demokratie, sagte einmal sein Kollege Hans Leyendecker von der Süddeutschen Zeitung. Tatsächlich hat Hersh nie locker gelassen. Sein Artikel über das Massaker von My Lai während des Vietnamkrieges wurde 1 Jahr lang von allen Redaktionen abgelehnt. Als er dann doch erschien, trug er maßgeblich zum Umschwung der öffentlichen Meinung über diesen Krieg bei. Und so ging es weiter. Mit Berichten von vielen Schauplätzen dieser Welt, stets unbequem, George W. Bush zum Beispiel nannte Hersh einen Lügner. Am 8. April wird Hersh 80. Michael Marek hat mit ihm über seine Motive und Enthüllungen gesprochen.
But the big thing is, you know, I'll just tell you, the big thing is, it's real simple what gets me going.
Was mich antreibt, wie jeder Mensch, mag ich keine Lügen.
I don't like lies.
Connecticut Avenue, Washington D.C. Hier im Regierungsviertel der US-amerikanischen Hauptstadt hat der großgewachsene Reporter seit Jahren ein winziges Büro. Seymour Hersh, eine Leitfigur des investigativen Journalismus in den Vereinigten Staaten. Für seine Zeitungsartikel zum My Lai-Massaker während des Vietnamkrieges bekam er 1970 den renommierten Pulitzer-Preis. 1973 beschrieb er für die New York Times, wie die CIA im Putsch gegen den sozialistischen Präsidenten Salvador Allende in Chile mitmischte.
In eine historische Situation gestellt, werde ich meine Loyalität gegenüber dem Volk mit meinem Leben bezahlen.
2004 deckte Hersh die Folterung im US-Militärgefängnis von Abu Ghraib auf. Die Veröffentlichung seiner Erkenntnisse über die Zustände dort sorgten weltweit für Empörung.
The thing about Abu Ghraib was, it's the tip of an iceberg.
Die Folterungen in Abu Ghraib waren nur die Spitze des Eisberges. Die US-amerikanische Presse ist nicht ihrer Verpflichtung nachgekommen, die Wahrheit zu berichten. Die Frage ist nicht, warum Präsident Bush erfolgreich die Medien belogen hat, sondern warum sich die Presse über Jahre korrumpieren ließ.
In muzzling or corrupting the press, it was the willingness of the press to be corrupted.
I told him I was sorry for the humiliation suffered by the Iraqi prisoners and the humiliation suffered by their families.
Einen Enthüllungs- und Skandalreporter hat man ihn dafür genannt, einen Muckraker, einen Nestbeschmutzer. Andere sehen in Hirsch einen Patrioten und kritischen Journalisten, der sich seine Unbestechlichkeit bewahrt hat.
America first. America first.
Mit Sorge verfolgt Hirsch die zunehmende Kommerzialisierung der Medien in den USA. Die Vermischung von Information und Unterhaltung ist ihm zuwider. Zudem werde der freie, unabhängige Journalismus Schritt für Schritt an den Rand gedrängt und das nicht erst seit Donald Trump.
You are fake news.
Aber gilt das nicht gleichermaßen für die europäische wie US-amerikanische Presselandschaft?
Oh, I think they're getting much closer, actually. The British papers in particular on the war in Iraq were really much healthier and much more critical than we were.
Ja, sie nähern sich beide leider immer mehr an. Einerseits haben die britischen und französischen Zeitungen während des Irakkrieges sehr viel kritischer berichtet als die US-Medien. Andererseits ist der investigative Journalismus auf beiden Seiten des Atlantiks auf dem Rückzug. Denn diese Art der Berichterstattung ist langwierig und damit auch teuer.
But the Europeans are very sophisticated in this.
In Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage.
2015 warf Hirsch dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama vor, zu lügen. Die These des Enthüllungsjournalisten, nicht jahrelange Geheimdienstarbeit habe auf die Spur eines Kuriers und damit zu Osama bin Laden geführt, vielmehr sei es ein Deserteur des pakistanischen Geheimdienstes gewesen, der gegen Zahlung eines Millionen Kopfgeldes den Aufenthaltsort des Al-Qaida-Chefs preisgab. Mehr noch, die Pakistaner, so Hirsch, hätten Bin Laden schon 2006 gefasst und in Abbottabad mit Unterstützung Saudi-Arabiens versteckt und gefangen gehalten.
We killed him. The war on terror is over. America's won. We had people parading in the streets when they announced it.
Wir haben Bin Laden ermordet, denn wir wollten mit diesem Terroristen ein für allemal Schluss machen. Das Problem für Obama war, dass man einen Kriegsgefangenen der Pakistanis getötet hatte. Das ganze Kommandounternehmen war ein Kriegsverbrechen. Deshalb hat man die Medien mit Falschinformationen gefüttert, wie Bin Laden sei bewaffnet gewesen. Er hätte sich gewaltsam verteidigt und deshalb hätte man ihn töten müssen. Das ist Unsinn. Es war eine Hinrichtung.
Die Hinrichtung Bin Ladens im Mai 2011 sei das Ergebnis einträchtiger Zusammenarbeit US-amerikanischer und pakistanischer Geheimdienste gewesen. Diese These von Hirsch ist bis heute umstritten. Vor allem Obama, aber auch Militäranalytiker und viele internationale Medien haben widersprochen und dagegen gehalten, Hirsch sei Opfer seiner eigenen Skepsis geworden, einer Skepsis, für die ihm diverse Regierungen 50 Jahre lang reichlich Gründe geliefert haben. Hirsch hat in so ziemlich jeder Frage eine andere Position als die meisten US-amerikanischen Kollegen, etwa bei Konflikten in Syrien, in der Ukraine oder Russland. Und er kritisierte seine Kollegen von der Washington Post und der New York Times. Diese US-Medien hätten voreilig die Geschichte von russischen Hackerangriffen während des US-Wahlkampfes 2016 übernommen. Gleichzeitig missbilligt er die Trump-Administration für ihre Attacken gegen die Medien.
He's a circuit breaker, you know. But the idea of somebody, you know, breaking things away and raising grave doubts about the viability of the party system, particularly the Democratic Party.
Trump hat den politischen Ausschalter betätigt. Er bricht mit dem alten politischen Establishment. Er hat erhebliche Zweifel an der Funktionsfähigkeit des Parteiensystems. Das kann man durchaus verstehen, besonders wenn man die Entwicklung der Demokratischen Partei betrachtet. Trump ist ein Außenseiter. Andererseits schauen Sie sich die Geschichte in den 1930er Jahren an. Damals wurden in Deutschland die Medien gleichgeschaltet und zerschlagen. Jetzt versucht Trump, die Journalisten einzuschüchtern. Freunde in Zeitungsredaktionen erzählen mir, dass Überwachung und Kontrolle zunehmen. Ich glaube, unser Demokratieverständnis wurde noch nie so auf die Probe gestellt.
Seymour Hersh, Ikone des investigativen Journalismus, wird 80. Michael Marek hat mit ihm über Stationen seines Lebens gesprochen. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.